oder uns nicht zu sorgen. Und dass das Thema Vertrauen damit zu tun hat, haben wir jetzt, glaube ich, aus den Liedern und aus, ja, aus den Sätzen, die ja, der Stefan oder der Johannes gesagt haben, auch schon gehört. Ich möchte einfach mal gleich mit dem Bibeltext anfangen. Der steht in Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Und ich lese euch den einmal vor. Generell muss ich gleich sagen, okay, zu dem ganzen Thema, die Bibelstellen, die ich da jetzt drinnen habe, werde ich nicht immer alle im Volltext vorlesen. Alles, was ich drinnen habe, ist aus Luther 2017. Ja, falls ihr euch wundert, warum der Text anders ist. Also, Bibeltext, Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass Salomo in aller seiner Gerechtigkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Okay, wenn man jetzt hier von Sorgen spricht, muss man sich natürlich erst einmal damit auseinandersetzen, was Sorgen jetzt sind. Sorgen heißt, ich setze mich mit einer möglichen negativen Zukunft auseinander. Das prägt mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln. Ich stelle mir etwas vor, was passieren könnte. Und meistens habe ich dann durch natürlich das Ziel, dass ich erreichen will, dass diese Zukunft nicht passiert, dass ich das irgendwie abwenden kann, dass es positiv wird. Und ja, das ist jetzt eigentlich was ganz Normales. Das macht jeder von uns. Wir wollen gerne ein Leben haben, das auch halbwegs eine Sicherheit hat. Wir wollen gerne, dass nichts Negatives passiert. Und wenn wir planen, dann planen wir so, dass sich alles ausgeht, dass wir eine Sicherheit haben und dass uns die tägliche Erfahrung sagt, okay, das wird funktionieren. Nicht? Und das wollen wir nicht nur für uns, das wollen wir auch für die Menschen, die uns anvertraut sind, für unsere Kinder zum Beispiel, dass die versorgt sind, dass wir uns um die sorgen. Und ja, grundsätzlich kann man das jetzt mal so positiv sehen, wir wollen ja, dass das Leben gut funktioniert, aber die Sorge, um die es in dem Text geht, ist auch nicht die, vom Negativen getrieben wird, von der Angst. Was ist denn, wann dies oder das oder jenes passiert? Was muss ich tun, damit es nicht passiert? Wird das gut ausgehen? Es geht um Dinge, die in der Zukunft liegen und um viele von diesen Dingen können wir die letzte Gewissheit nicht haben. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, okay, was könnte alles passieren, dann fallen uns lauter große Sachen ein. Wie schaut es aus mit meinem Arbeitsplatz? Wie schaut es aus mit meiner Gesundheit? Sollte ich mal in Pension gehen können, werde ich noch eine Pension kriegen? Und so weiter. Aber genau genommen kann es auch um ganz viel kleinere Dinge gehen. Wenn man wirklich über irgendwas nachdenkt und darüber nachdenkt, okay, habe ich die letzte Gewissheit dafür, dass das gut ausgeht, kann ich jetzt sagen, da unten steht der Sessel, ich setze mich da jetzt drauf. Weiß ich mit Sicherheit, dass der nicht zusammenbricht? Ich habe keine Sicherheit drüber und da habe ich jetzt ein Vertrauen auf den Sessel, aber sonst, sobald man über irgendwas genauer nachdenkt und Vertrauen darauf haben will, dass es gut ausgeht, dann kommt man eigentlich nur zu dem, dass ich das in letzter Gewissheit nicht sagen kann. Im Text nennt Jesus jetzt drei Dinge vom täglichen Leben, um diese Menschen sorgen können. Oder man müsste schon fast sagen, gesorgt haben früher mal, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Das sind jetzt nicht die Sorgen, die wir jetzt hier in Westeuropa normalerweise haben. Also wenn wir diese Frage stellen, was werden wir essen, was werden wir trinken, wie werden wir uns kleiden, geht es ja eher darum, was von den vielen Sachen, die wir haben, sollen wir jetzt eigentlich essen, trinken oder anziehen. Nicht? Es geht nicht ums Überleben und trotzdem machen wir uns Sorgen und gerade in letzter Zeit mit Corona haben wir doch einiges gesehen, wie Sorge plötzlich in unser Leben hineintritt. Es ist plötzlich herausgekommen, dass unsere Gesellschaft, unser Leben ziemlich verwundbar ist. Die Wirtschaft ist verwundbar, alles geht nach unten und das ist uns halt jetzt plötzlich aufgefallen. Aber viele Sachen waren auch vorher schon da und die haben halt nur den einen oder den anderen betroffen und nicht uns alle. Jetzt ist es uns nicht ganz so vor Augen gestanden. Also es gibt viele Dinge, über die man sich Sorgen machen kann und die sind nicht nur möglich. Manche sind eigentlich absehbar und zu erwarten. Wir wissen jetzt schon, dass die kommen. Und manche sind zum Teil davon auch schon da, wenn man jetzt Corona zum Beispiel wieder nimmt. Und genau genommen scheint es eigentlich dumm, wenn man sich keine Sorgen macht, weil man muss ja schauen, dass irgendwas passiert. Nicht? Wenn man jetzt so Fragen stellt, okay, habe ich vorher schon gesagt, werde ich noch eine Pension bekommen? Wie lange muss ich arbeiten und kann ich das überhaupt noch so lang? Wird es eine Inflation geben? Wie ist das jetzt mit meiner Arbeit? Werde ich noch eine haben? Wird mein Vertrag verlängert? Werde ich eine neue Arbeit finden, wenn ich jetzt rausgeschmissen werde? Wenn ich aus der Schule oder aus dem Studium rauskomme, kriege ich dann überhaupt eine Arbeit? Wenn ich jetzt in eine neue Schule komme, wie ist denn das dort dann? Wie ist das, wenn meine Frau oder mein Mann stirbt oder schwer krank wird? Was passiert, wenn ich berufsunfähig werde? Was passiert, wenn ich krank werde? Was kann ich tun, damit das nicht passiert? Kann ich irgendwas tun, damit vorgesorgt ist? Was passiert, wenn die Covid-Infektionszahlen hochgehen? Oder reicht mein Klopapier für Corona? Und auf all diese Sachen hat unsere Gesellschaft eine Antwort. Leg jetzt ein wenig was zur Seite. Du kannst was tun, dass du dich absicherst. Schließ eine Versicherung ab, tu Vorsorgen, investiere in der Zukunft. Handle jetzt für später. Die älteren Semester von uns, die werden wahrscheinlich nur den Spruch kennen, Geld macht glücklich, wenn man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. War mal in der Fernsehwerbung. Ein anderer Werbeauszug ist von einer Versicherung. Die haben den Slogan, keine Sorgen. Und wenn man diese Versicherung hat, dann hat man ein Keine-Sorgen-Gefühl. Und das sage ich jetzt alles nicht deswegen, weil das gute oder schlechte Versicherungen oder Banken sind. Es zeigt uns nur was, dass uns das wichtig ist. Und wenn man diese ganzen Absicherungen hat und nur Geld hat, dann glaubt man halt, dass man alles lösen kann. Aber so einfach ist es im Endeffekt nicht. Man braucht jetzt nur ein paar größere Fragen stellen. Wie ist das jetzt mit dem Klimawandel? Kann man sich gegen einen Klimawandel versichern? Wie ist das mit der Entwicklung unserer Gesellschaft? Wie entwickelt sich die Lage zwischen den Großmächten? Oder etwas, was ganz nah bei uns ist, einer fährt mit einem Campingbus durch einen kleinen Tunnel, hat eine Autoversicherung und der Bus brennt im Tunnel aus, aber die Versicherung kann das nicht mehr denken. Jetzt denkt man vielleicht, okay, das ist selten, kurz danach, zwei Jahre später fährt der Kranwagen durch, brennt wieder aus, dasselbe wieder von vorn. Das heißt, alle unsere Versicherungen reichen für manche Sachen, aber für viele Sachen eigentlich auch nicht. Und ja, das gilt auch für die kleineren Dinge und auch für die Sachen, die alltäglich sind, eben Corona wieder. Wir haben gesehen, dass das alles plötzlich ganz neu ist und dass viel von den Sachen, die man sich vorher überlegt und geplant hat, dann einfach so nicht stattfinden. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, das Ganze ist ein bisschen abstrakt, die kleinen Sachen, da reden wir davon, aber auch wenn man jetzt bei uns in der Gemeinde schaut, haben wir vorhin gehört, es hat Geschwister gegeben, bei denen hat es ordentlich eingeschlagen. Ja? Und die haben Sachen im Leben, die schwer sind und wo man sich wirklich Sorgen machen kann und die einen Grund zum Sorgen hätten. Und wenn ich da jetzt so vorne rede, muss ich auch sagen, okay, ich habe ein relativ sorgenfreies Leben, deswegen müsst ihr mir verzeihen, wenn ich ein bisschen rede, wieder blinde von der Farbe. Die Sachen, die ich mich sorge, sind relativ klein im Verhältnis zu die, wo sich andere Leute darum sorgen müssen. Aber um was geht es jetzt eigentlich? Soll man optimistisch sein? Soll man positiv in die Zukunft schauen? Soll man das regeln, was geht und was nicht geht? Das ignorieren wir einfach. Und dann schauen wir schon, dass alles gut wird. Jesus hat da eine relativ klare Diagnose, nämlich es bringt eh nichts, wenn es euch sorgt. Es ist völlig umsonst. Wer ist aber unter euch, dass er einer Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Das heißt, alles, was wir uns an Angst und an negative Gedanken um die Sorgen, um die Zukunft machen, ist völlig umsonst und wir können die Sicherheit, die wir suchen, nicht erlangen. Sie kommt einfach nicht. Und egal, was wir planen, was wir vorsorgen, was wir für Versicherungen abschließen, alles, es hilft nichts. Und sicher können wir mit all dem, was wir machen, ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten ändern. Wir können schauen, dass die Sachen wahrscheinlich besser ausgehen. Aber die letzte Sicherheit kriegen wir nicht. Was sollen wir dann jetzt tun? Die Bibel setzt dazu in dem Text einen Gegenpunkt. und der ist jetzt mal mitten aus den Texten noch heraus. Ich fasse es mal so zusammen. Es steht im Psalm 118,8, es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht auf Menschen. Das ist eine Kurzzusammenfassung von dem Text eigentlich. Es geht nicht darum, dass wir uns selber vertrauen, dass wir andere Menschen vertrauen, dass wir einer Versicherung vertrauen, sondern es soll darum gehen, dass wir Gott vertrauen. Und das sieht man auch richtig in dem Text, wie Jesus probiert, uns da entlang zu gehen, uns davon zu überzeugen. Und wenn ich das jetzt Ganze in zwei Worten nochmal kurz zusammenfassen würde, damit wir ein Schlagwort haben, ist das, was Gott zu uns sagt, vertrau mir. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt können wir nur sagen, okay, warum soll man jetzt vertrauen und wem soll man vertrauen? Und da zieht Jesus als allererstes jetzt mal ein Bild heran aus der Natur. Er malt uns die Vögel unter dem Himmel und die Lilien auf dem Feld vor Augen, Teile von der Schöpfung. Und wenn man die Vögel jetzt anschaut, im Judentum hat es so Sprüche darüber gegeben, dass die ja total sorglos sind. Und das ist eigentlich auch etwas, was wir wahrscheinlich so unterschreiben würden. Die fliegen einfach nur durch die Gegend. Die sammeln nichts, die suchen nichts, gerade was finden, quasi vom Boden in den Schnabel, das reicht und mehr machen sie nicht und sie scheren sich um überhaupt nichts und Gott versorgt sie. Und nehmen wir mal die Lilien, das war etwas, was sehr schön ist, eine schöne Blume, jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal eine Lilie gesehen. Die sind damals in Israel auf die Felder gewachsen zwischendurch und bei der Ernte sind die ausgerissen worden, auf einen Haufen geworfen, getrocknet und nachher als Brennmaterial verwendet worden. Und heute, was man machen würde, ist Unkrautvernichter drüber sprühen. Nicht? Und trotzdem sind sie so schön und Gott hat sie so schön gemacht. Und das ist genau das. Gott hat die Welt so geschaffen, dass alles funktioniert. Er hat dafür gesorgt, dass alles versorgt ist. Und die Beispiele sind jetzt nur ein ganz kleines Teil vom Gesamtbild. Wenn man sich das ganze Universum anschaut, da ist noch viel mehr und es ist viel größer. Manche Sachen sehen wir heute in einer gefallenen Welt, dass die Dinge anders passieren und dass das nicht so negativ ist. Aber wir haben eine Ahnung davon, wie groß das Gott das gemacht hat. Und da will uns Jesus jetzt mit diesen zwei Sachen Gott einfach vorstellen und sagen, okay, kennst du mich nicht? Schau mir doch einmal an, schau, was ich gemacht habe. Schau, was ich für Möglichkeiten habe. Da kannst du mir doch vertrauen, wenn du diese Möglichkeiten siehst. Das Zweite, was jetzt herangezogen wird, ist die Geschichte. Sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Jesus sagt jetzt hier mal ihr Kleingläubigen und damit hinterfragt er den Glauben von den Anwesenden und hinterfragt er unseren Glauben, meinen und deinen. Die Frage, die nach dem Essen, Trinken und nach der Kleidung, ist eine, die von den Heiden gestellt wird, von den Nationen nach anderen Übersetzungen. Es sind Menschen, die Gott nicht kennen. Und die Leute damals, die in der Runde gesessen sind, die sind aus dem Volk Israel gekommen und die haben Gott schon gekannt. Und die haben auf eine lange Geschichte zurückgeschaut, in der gerade am Anfang das Thema Essen, Trinken und Kleidung wichtig waren in der Wüste und von Gott erledigt worden sind. Und das hat sicher in ihre Köpfe mitgeschwungen, wenn es um Essen und Trinken gegangen ist. Zum Beispiel hat Jesus vom Brot gesprochen und wenn man ins Alte Testament schaut, 2. Mose 16, muss ich jetzt mal weiterklicken. Das Volk ist in der Wüste von Gott mit Manna ernährt worden. Jeden Tag. Nein. Jesus hat vom Trinken gesprochen und das Volk hat in der Wüste Wasser bekommen. Auch mehrmals. Jesus hat von Kleidung gesprochen und das wird im Alten Testament in 5. Mose 29,4 einfach so schnell erwähnt, dass ihr Kleidung in der Wüste nicht kaputt worden ist. Sie haben sich keine Sorgen darüber machen müssen. Und wenn man sich jetzt das Thema Brot, Wasser und Kleidung anschaut und kurz drüber nachdenkt, haben wir als Christen auch irgendwelche Sachen, wo wir drüber nachdenken können. Ja? Manche von uns kennen Gott schon länger und wenn man eben genau über die Begriffe nachdenkt, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, er gibt das lebendige Wasser und er zieht uns Kleider des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit an und wir sollen den neuen Menschen anziehen, die Liebe anziehen, merkt man, dass es nicht nur darum geht, dass wir auf körperlicher Ebene versorgt sind, sondern dass wir auch auf geistiger Ebene versorgt sind. Und sogar der Anfang von dem Vers, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ist ganz spannend. Jesus setzt Gottes Wohlwollen voraus. Er stellt es einfach so hin und sagt, hey, das wisst ihr doch eigentlich schon. Gott meint es gut mit euch. Ihr habt es schon erlebt, ihr habt es in der Vergangenheit erlebt, eure ganze Geschichte ist voll davon. Ihr seid ihm wichtig und ihr seid kostbarer als die Vögel und die Blumen und alles auf der Welt. Und das ist jetzt eigentlich schon ein Zentralsatz. Du hast doch schon viel mit Gott erlebt. Vertraue ihm doch. Aber dann geht es natürlich noch weiter, weil jetzt kommt das Wort zuerst irgendwo in den Text. Und da möchte Jesus eine Priorität setzen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Priorität heißt, dass man die wichtigen Dinge zuerst klärt. Dann wird sich der Rest schon fügen. Da steht auch dieses Zufallen hinten dran. Es ist eigentlich eine ganz normale Lebensweisheit. Wenn man sie in die Kleinigkeiten verliert, dann hat man für die großen Sachen keine Zeit mehr. Also die großen Sachen zuerst erledigen. Setzt eine Priorität. Und er benutzt ein anderes Zeitwort. Es geht um das Trachten und nicht mehr um das Sorgen. Trachten ist sich noch etwas ausstrecken und das passiert nicht nur im Kopf, sondern da macht man wirklich was. Es geht darum, dass man etwas sucht und es findet und dass man noch etwas strebt und es erreicht. Nach was soll man trachten? Nach Gerechtigkeit. Damit fangen wir jetzt mal an. Nicht? Was ist Gerechtigkeit? Wir haben das ja jetzt in den letzten Predigten schon einiges gehört, was sich Gott unter Gerechtigkeit vorstellt. Deswegen sind wir jetzt schon alle Spezialisten. Ich möchte trotzdem ein bisschen was wiederholen. Vor Gott als gerecht zu gelten, heißt einen extrem hohen Maßstab zu genügen. Gottes Bewertung über uns ist entweder gerecht oder nicht gerecht. Vor Gott gerecht zu sein, heißt, dass mein Leben tadellos ist. Nicht im Großen und Ganzen gut, nicht gut genug oder es reicht nur so, sondern es ist tadellos und perfekt. Und Jesus hat das in den vorherigen Kapiteln dargestellt und damit eigentlich jeden Zweifel darüber zerstreut, dass wir diesem Maßstab jemals entsprechen können. Wer die Bergpredigt durchlässt, kann nicht zu dem Schluss kommen, dass ich gerecht oder gut genug bin. Und genau genommen, wenn man das Thema dann durchliest, war es ja jetzt wirklich Zeit, dass man sich Sorgen macht. Nicht? Wir wissen, dass wir es nicht schaffen. Und wenn wir darüber nachdenken, was muss ich noch machen, kann ich das noch machen, damit es gut wird, da sollte man sich eigentlich wirklich Sorgen machen. Wie wir alle wissen, ist es aber so, dass unsere Gerechtigkeit in den Augen Gottes nicht etwas ist, um das wir uns Sorgen machen sollen, sondern für die Gott selbst gesorgt hat. Und zwar aus 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus hat die Gerechtigkeit erreicht und die kann für die gelten. Wenn du dein Leben mit ihm gehen willst, seine Gerechtigkeit annimmst und ihm das Steuer in deinem Leben überlässt. Das bezeichnet die Bibel als Kind Gottes werden. Dazu gibt es dann eine Zusage, aus also Johannes 1, 12, sehr, sehr bekannt. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und damit haben wir die Gerechtigkeit, wir haben die Sicherheit über die Gerechtigkeit. Und wenn man das jetzt als Versicherung für unsere Gerechtigkeit sehen will, Jesus hat die größte und wertvollste Prämie dafür überwiesen. Sein Leben. Er hat für uns eingezahlt und dadurch können wir gerecht werden. Und derjenige, der hinter dieser Versicherung steht, der die Versicherungssumme bestimmt, ist Gott selber. Er steht mit seiner ganzen Macht dahinter, dass er uns das ermöglicht, wenn wir das wollen. Und damit ist unsere Gerechtigkeit sicher, wenn wir sie von Jesus nehmen. Wenn wir nicht auf unsere Leistung vertrauen, sondern auf ihn und wenn wir Gottes Kinder werden. Das Zweite, nach dem wir trachten sollen, ist das Reich Gottes. Das ist der Herrschaftsbereich Gottes. Der Bereich, wo Gott, das passiert, was Gott will. Dieses Reich hat mit Jesus angefangen. Er hat es ausgerufen mit der Bergpredigt. Und ja, dieses Reich ist da. Und wir kennen schon ein bisschen was von dem Reich. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Vaterunser von vor zwei Wochen anhören, dann merkt man, okay, wir beten darum, dass dieses Reich kommt, dass es aufgerichtet wird. Und es ist, wir wissen, es ist schon da, mit Jesus hat es angefangen, aber es ist noch nicht in seiner Vollendung da. Es ist noch nicht komplett. Wir leben, und das ist auch ein Schlagwort von der Predigt von vor zwei Wochen, im Schon und noch nicht. Also beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn wir jetzt aber nach diesem Reich trachten sollen, was sollen wir denn da machen? Da habe ich ein paar Gedanken dazu. Und das betrifft jetzt nicht nur die Leute, die jetzt noch nicht dieses Reich Gottes haben, sondern diejenigen, die es haben, genauso. Das erste ist, unsere Absicherung und unser Reichtum, alles, was wir haben, das bremst und hindert uns. Matthäus 19, Vers 24, und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Warum hindert uns das? Egal, was wir haben, wenn wir irgendwas haben, worauf wir uns setzen können, an dem wir uns festhalten können, dann tun wir das. Wir sind geneigt, das zu tun, uns auf unsere eigene Leistung, auf unsere eigenen Sachen zu verlassen. Und nicht auf Gott. Und damit tun wir uns schwer im Reich Gottes. Unsere Sorgen bremsen uns. Wenn man den Seemann das Gleichnis anhört, das kennt ihr ja alle, nicht? Im Gleichnis hört jemand das Wort vom Reich Gottes, aber, das ist Matthäus 13, 22, der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Das heißt, auch wenn wir uns Sorgen machen, ist es hinderlich dafür, dass das Reich Gottes in uns wächst. Und dann sagt Jesus einen relativ klaren Satz, man empfängt das Reich Gottes nur wie ein Kind. Das ist in Markus 10, 15. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Was macht ein Kind da jetzt so anders? Ein Kind handelt normalerweise im Vertrauen. Es hat nichts zu bringen und da gibt es ein altes Lied, es erwartet, der Papa wird schon richten oder die Mama wird schon richten. Es denkt nicht daran, ob die Eltern mit dem, was sie jetzt machen, irgendeine Erwartung haben. Es denkt an so ein Weihnachtsgeschenk, kriegt nicht als erstes an die Gegenleistung, die erforderlich ist, sondern es nimmt es einfach im Vertrauen an und freut sich drüber. Und man kann das auch anders sagen, wenn wir nichts zu bringen haben, dann sind wir geistlich arm. Und das ist für Gott immer wichtig, egal ob man jetzt vor dem Glauben steht, im Glauben steht, erst kurz oder schon länger. Das Matthäus 5, 3, das haben wir ja vor kurzem schon gehört, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und in die Briefe, alle möglichen, da stehen die ganzen Briefstellen eh schon unten, wird sehr oft von einem Erbe geschrieben, das nur Gerechte empfangen können. Das heißt, wenn das Reich Gottes bei dir Wirklichkeit werden soll, dann musst du erst die Gerechtigkeit von Jesus haben. Und, muss man auch sagen, wenn es um ein Erbe geht, erben dann normalerweise die Kinder. Das heißt, wenn du Kind Gottes bist. Das heißt, das Reich Gottes ist etwas, was wir nur in kindlichem Vertrauen nehmen können, was nur in kindlichem Vertrauen empfangen können. Und wir bitten darum, auch im Vaterunser zum Beispiel, dass dieses Reich mehr sichtbar wird und dass Gottes Wille passiert. Und damit bitten wir auch darum, dass das in uns und bei uns passiert. Und nicht einfach nur so allgemein abstrakt. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, bei der Gerechtigkeit, wir haben nicht viel andere Chance, als Gott zu vertrauen und sein Kind zu sein. Beim Reich Gottes, wir haben nicht viel Chance, als zu vertrauen und Gottes Kind zu sein. Kann man sagen, die Zusammenfassung ist, Gottes Kind sein und ihm zu vertrauen. Und da gibt es eine Textstelle aus dem Römer dazu, was der Paulus geschrieben hat. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und wenn man sich das Wort fürchten müsstet da drinnen anschaut, dann könnte man sagen, dass ihr euch Sorgen machen müsstet. Weil Sorgen und Furcht hängt ja zusammen, Furcht ist ja nur die extreme Sorge. Nicht? Wir können Gott Vater nennen, wir können seine Kinder sein und wir können, haben so ein Vertrauen, dass wir ihn bei einem Kosenamen nennen können. Aber Papa. Und das ist auch in dem Text in Matthäus, den wir jetzt gehabt haben. Nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Gott weiß es schon. Er meint es gut und wir dürfen im Vertrauen leben. Und dieses Vertrauen weiß, dass Gott nur Gutes gibt. Das wird dann später in Matthäus, in einer späteren Predigt wahrscheinlich behandelt, deswegen sage ich dazu jetzt nicht viel. Nur so viel, es geht immer nur darum, was Gott als gut sieht. Und das, was Gott als gut sieht, ist nicht unbedingt das, mit dem, was sie mit unseren Vorstellungen deckt. Manche von unseren Sachen, die wir so erleben, sind nicht das, was wir als gut empfinden. Trotzdem weiß Gott, was passiert. Und auch der Paulus schreibt dazu in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Muss man, glaube ich, schon weiterdrucken, genau. Und wir sind dann dazu aufgerufen, einfach zu vertrauen. Manches davon verstehen wir vielleicht nicht, jetzt noch nicht, später nicht, vielleicht auch überhaupt nie, aber wir sind aufgerufen zu vertrauen. Gut, und was ist mit dem Rest dann? Ist das alles nur Zufall? Jesus sagt, es ist so schön, es wird euch alles zufallen. Wir müssen jetzt nur noch warten, Mund aufmachen, dann kommen die gebratenen Tauben und Reichtum und Erfolg wird sich einstellen. Das heißt es überhaupt nicht. Es heißt nicht, dass wir sorglos sein können und leichtsinnig sein können. Was wir sein können, ist, wir dürfen sorgenfrei sein und sorgenbefreit sein. Es geht darum, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Einfach darum, dass wir wissen, okay, es liegt nicht alles an uns und wir sind nicht diejenigen, die alles außerreißen müssen und kennen und wenn wir es nur gut genug planen, das geht's und wehe, wir machen einen Fehler. Gott hat es in der Hand und es wird nicht passieren, dass er sagt, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesehen, das habe ich nicht gemerkt, dass das jetzt kommt. Das wollte ich eigentlich nicht, dass da das passiert, aber es ist halt eigentlich so, ja, das habe ich nicht ganz im Griff gehabt. Es gibt auch den Begriff Zufall ein ganz neues Gewicht. Gott hat es in der Hand. Gut. Was heißt das jetzt praktisch? Muss ich doch mal ans Druck gehen, genau. Als erstes mal Gottes Kind sein. Wenn du das jetzt noch nicht bist, dann lass dich einladen, dass du das wirst. Setz dein Vertrauen auf Gott. Das ist das Beste, was da passieren kann und die größte Chance, die du hast. Wenn du wissen willst, wie es geht und das noch nicht bist, dann können dir die meisten hier wahrscheinlich Bescheid darüber sagen und dir weiterhelfen. Und wenn sie es nicht kennen oder sie das nicht zutrauen, dann können sie dir sicher sagen, wer das kann. Und wenn du schon Gottes Kind bist, wie schaut es jetzt eigentlich mit deinem Vertrauen aus? Oder hast du deinen Glauben schon im Griff? Hast du deinen Weg mit Gott schon im Griff überhaupt? Brauchst du um nichts mehr Gedanken machen? Das hast du ja eh schon. Du weißt ja schon, wie es geht, hast die Regeln schon kapiert. Aber wie gehst du jetzt eigentlich mit den ganzen kleinen und großen Sorgen um? Von ganz klein, wie erwische ich den Bus noch, bis ganz groß, wie schaut es mit meiner Gesundheit aus? Denk doch mal drüber nach, was deine Sorgen jetzt sind. Denk drüber nach, wovor du Angst hast, was dich prägt, wo deine Zukunft ungewiss ist und gib's an Gott ab. Sag's ihm. Vertraue ihm, dass er sich darum kümmert. Und wenn du das gemacht hast, dann lass es. Es ist abgelegt, archiviert und abgegeben und du kannst sorgenfrei sein, weil es liegt nicht an all die Sachen, die du machst und du musst nicht das allerletzte Ding durchplanen. Gott hat es in der Hand. Wieder, es heißt nicht, dass alles erledigt ist und alles von selber sich gemacht ist. Jesus hat damals zu Menschen gesprochen, die in der Landwirtschaft tätig waren. Die haben sehr wohl gewusst, dass man sich um seine Felder kümmern muss, dass man nicht einfach warten drauf kann, dass das Feld Ernte bringt. Aber sie haben auch gewusst, dass egal wie viel man sich abmüht und egal wie viel man sich sorgt, dass das alles umsonst sein kann. Es kommt eine Trockenheit, es kommt ein Unwetter, irgendwelche Missernten, es kommt ein Krieg, wo irgendwelche Leute die Felder anzünden. Sie haben trotzdem arbeiten müssen, aber sie haben sich keine Sorgen machen müssen, weil sie gewusst haben, Gott versorgt sie. Und genauso wir als Kinder Gottes, wenn man jetzt gerade Corona nimmt, ja, wir sind nicht sorglos, wir sind nicht leichtsinnig. Wir tragen Masken, wir beachten die Corona-Maßnahmen, wir dann uns unsere Hände desinfizieren. Aber wenn das Desinfektionsmittel jetzt mal gerade gar ist, dann muss ich mir keine Sorgen machen, weil ich weiß, dass Gott mich in der Hand hat. Und das, was er in der Hand hat, ist, ob ich jetzt krank bin oder nicht, oder krank werde oder nicht, er weiß auch, wann meine Zeit gekommen ist. Und wenn die Zeit nicht gekommen ist, wenn er das nicht zulässt, dann passiert es auch nicht. Was ist jetzt, wenn es dann aber schwierig wird, wenn die Sachen kommen, die wir in unserem Leben nicht sehen wollen? Die Sorgen überrollen uns und genau genommen ist das auch was ganz Normales, dass unser Vertrauen erschüttert wird. Und wenn man in der Bibel jetzt schaut, 1. Mose ganz am Anfang, das Erste, was die Schlange probiert hat, war, das Vertrauen von den Menschen auf Gott zu erschüttern. Das wegzunehmen. Dieses Urvertrauen, das die Menschen gehabt haben, zu vernichten. Dieses Vertrauen auf Gott. Sollte Gott es wirklich gut mit euch gemeint haben? Was macht man in so einem Fall? Die erste Adresse steht eigentlich im Text wieder gar nicht so weit weg. Wir sind schon wieder beim Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir wissen, dass wir manche Sachen täglich brauchen. Und mit so einem Gebet setzen wir unser Vertrauen auf Gott. Wir wissen, wo es herkommt. Und wir deponieren unsere Sorge darum, alles, was ist, bei ihm. Und das machen wir selbst dann, wenn dieses Brot jetzt schon am Tisch steht. Weil wir wissen, wo es herkommt. Als Gemeindeschwerpunkt, ein paar Jahre her ist das Ganze schon, aus Philipper 4, 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, wir sollen es Gott erzählen. Und Gott hat, obwohl er das alles schon weiß, so viel Interesse an uns, dass er sich das gerne nur mal erzählen lässt. Und gleichzeitig mit dem, dass wir beten, setzen wir unser Vertrauen auf ihn und erkennen, was er schon getan hat. Und das kann uns zum Danken bringen. Oder aus 1. Petrus 5, 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was kann man nur tun? In der Bibel gibt es ganz viele Beispiele von Menschen, von denen das Vertrauen erschüttert wurde. Und im Alten Testament gibt es dazu einige Texte. Man hat jetzt in Hiob oder ganz viele Psalmen. Und ein Beispiel dafür ist der Psalm 77, wo der Asaf halt erzählt, was er so erlebt hat. Und da steht in den Versen 10 bis 14, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Herrn, des Höchsten, sich so ändern kann. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Er ist zuerst total frustriert und zweifelt daran, dass Gott irgendwas macht. Sagt sogar, okay, hat sich Gott jetzt geändert? Und dann fängt er an, über seine früheren Erlebnisse mit Gott nachzudenken. Und das ändert sich plötzlich und er ändert ihn an Lobpreis. Und diese Frustrationsphase davor ist länger, das habe ich euch jetzt nicht alles vorgelesen, und dieser Lobpreis danach ist länger. Es ändert sich was. Und das sehe ich als Aufforderung an uns. Wenn Vertrauen jetzt gerade schwierig ist, dann hilft es, wenn ich mich erinnert, was Gott bei mir im Leben schon getan hat. Das haben die Israeliten gemacht, oder die Jünger haben es da gemacht, wie sie an den Durchzug in der Wüste gedacht haben. Wir können das in unserem Leben genauso machen. Und wir können das nicht nur für uns machen, wir können das auch machen, indem wir das andere erzählen, die großen und die kleinen Sachen. Und eben jetzt nicht nur die Sachen, die irgendwie spektakulär sind, sondern auch die ganzen kleinen Dinge, die wir eigentlich als Zufall empfinden. Aber das ist es ja genau. So wird euch alles andere zufallen. Gut. Und was ist jetzt mit der Zukunft? Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also nicht so viel über die Zukunft nachdenken, sich keine Sorgen machen, es klingt ein bisschen nach Binsenweisheit, aber für mich hat das trotzdem was. Immer dann, wenn wir unsere Zukunft planen wollen und fix planen wollen, dann hat das mit Sorgen zu tun, wir machen uns Sorgen. Und je mehr man sich mit der Zukunft auseinandersetzt, desto mehr Ungewissheiten gibt es und desto mehr Grund zum Sorgen. Man kann das auch positiv sehen, diese Zukunftsorientiertheit, dass man jetzt nicht über negative Dinge nachdenkt, sondern über positive Dinge in der Zukunft. Das kennen wir auch alle. Wenn ich das habe, dann wird es gut. Dann mache ich das, dann habe ich mehr frei, dann habe ich mehr Zeit für meine Kinder, dann habe ich mehr Zeit für meine Frau. Dann haue ich mich so richtig ins Bibellesen ein. Dann geht's los. Da setzen wir unsere Hoffnung drauf, dass irgendwas in der Zukunft passiert. Und Jesus holt uns da in die Gegenwart zurück und sagt, okay, setz deine Hoffnung auf mich. Sicher werden wir was für die Zukunft tun und wir werden darüber nachdenken, was wir in der Zukunft, dass wir da dies oder das tun werden, Klammer auf, so der Herr will und wir leben. Nicht? Aber unsere Gedanken sollen zuerst bei Jesus sein, unser Vertrauen soll bei Jesus sein und nicht, soll sich nicht zuerst um die Zukunft drehen, sondern um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit. Wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, ist der erste Punkt, Vertrauen auf Gott. Er ist es wert und bei den ganzen Sachen, die er da bringt, die Vergangenheit, die du mit ihm erlebt hast und der ganzen Schöpfung, die du da anschauen kannst, ist es wirklich wert, dass du dir Vertrauen setzt. Wähl deine Priorität. Geht es darum, dass du alles erreichen kannst, dass du ein gutes Leben hast oder geht es darum, dass du dir Vertrauen auf die Gerechtigkeit setzt, die du von Gott kriegst und auf das Reich Gottes, das in dir erwachsen soll. Werd sein Kind oder sei es. Hab ein Vertrauen zu ihm, wie ein Kind das hat. Das nicht erwartet, dass er jetzt eine Gegenleistung gibt, sondern einfach nur auf ihm schaut und sich an ihm festhält und an seiner Hand geht. Auch in den Werken, die er zuvor bereitet hat. Gott ist der erste Adresse, wenn irgendwas ist. Sei es jetzt, wenn der Bus nicht kommt oder wenn jetzt Corona vor der Haustür steht. Und wenn es dir schwer fällt, geh trotzdem zu ihm. Und erinnert dich, erinnert es euch, erzählt es euch davon, was Gott in euch an dem gemacht hat. Und was der Zukunft betrifft, lasst es wirklich Gottes Sorge sein. Ich möchte nur beten mit uns. Herr, danke dafür, dass du so groß bist, dass du alles in der Hand hast und dass es keine bessere Sicherheit und keine bessere Versicherung in unserem Leben gibt, dass du das bist. Dass du wirklich mit deiner ganzen Macht hinter deine Zusagen, hinter deine Aussagen stehst und dass da nicht auf einmal die Mittel ausgingen, das, was du willst, durchzusetzen. Danke, dass du uns in den Willen hineinnimmst, dass du uns als deine Kinder haben willst, dass du willst, dass wir dir nachfolgen und dass du möchtest, dass unser Leben gelingt. Gelingt aus deiner Sicht. Und du siehst, wie es uns oft schwerfällt, dass wir da vertrauen und dir nachgingen. Ich möchte bitten, dass du das Vertrauen in uns stärkst, dass du uns zeigst, wo du schon gehandelt hast, in die großen und in die kleinen Dinge, dass wir wirklich sehen, wie groß du bist und was du alles wirkst. Danke, dass du das tust und dass du mit uns gehst. Amen.